Übersetzung. Über den fünf Sinnen der Wahrnehmung, den fünf Arbeitssinnen und den fünf Objekten der Sinne steht der Geist, der das 16. Element darstellt. Über dem Geist steht das 17. Element, die Seele, das Lebewesen selbst, das in Zusammenarbeit mit den anderen 16 Elementen allein die materielle Welt genießt. Das Lebewesen genießt drei Arten von Situationen, nämlich glückliche, leidvolle und gemischte. Erläuterung. Jeder widmet sich mit seinen Händen, seinen Beinen und den anderen Sinnen einer Tätigkeit, um je nach seiner erdachten Vorstellung ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Man versucht, die fünf Sinnesobjekte, nämlich Form, Klang, Geschmack, Duft und Berührung zu genießen, da man nicht das wahre Ziel des Lebens kennt, das darin besteht, den höchsten Herrn zu erfreuen. Aufgrund von Ungehorsam gegenüber dem höchsten Herrn wird man in materielle Umstände versetzt und versucht dann auf selbsterdachten Wege seine Situation zu verbessern, ohne dass man den Wunsch hat, den Anweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu folgen. Nichtsdestotrotz ist der höchste Herr so gütig, dass er selbst kommt, um das verwirrte Lebewesen zu lehren, gehorsam zu handeln und dann allmählich nach Hause zu Gott zurückzukehren, wo es ein ewiges, friedvolles Leben der Glückseligkeit und des Wissens erlangen kann. Das Lebewesen besitzt einen Körper, der eine sehr komplizierte Verbindung der materiellen Elemente darstellt. Und mit diesem Körper kämpft es ganz allein, wie in diesem Vers durch die Worte Ekastu angedeutet wird. Wenn man sich im Ozean befindet und versucht, sich an Land zu kämpfen, muss man allein schwimmen. Obgleich viele Menschen und Wassertiere ebenfalls im Ozean schwimmen, muss man für sich selbst sorgen, denn niemand wird einem helfen. Ebenso weist dieser Vers darauf hin, dass das 17. Element, die Seele, allein arbeiten muss. Obgleich es versucht, Gesellschaft, Freundschaft und Liebe zu schaffen, wird niemand in der Lage sein, ihm zu helfen, außer Krishna, dem höchsten Herrn. Deshalb sollte es sein einziges Anliegen sein, Krishna zu erfreuen. Genau das ist es auch, was Krishna will. Menschen, die durch materielle Umstände verwirrt sind, versuchen sich zu vereinigen, doch obgleich sie sich unter Menschen und Nationen um Einheit bemühen, sind all ihre Versuche vergeblich. Ein jeder muss allein mit den Elementen der Natur ums Dasein kämpfen. Die einzige Hoffnung besteht deshalb, wie Krishna uns rät, darin, sich ihm hinzugeben, denn er kann einem helfen, dem Ozean der Unwissenheit zu entkommen. Sri Chaitanya Mahaprabhu betete deshalb: Ayi nanda tanuya kinkadam patitang mam vishame bhavam budo kripaya tava pada pankaja stitad hulit sadrisham vichintaya. O Krishna, geliebter Sohn Nanda Maharaj, ich bin doch dein ewiger Diener, aber irgendwie bin ich in dieses Meer der Unwissenheit gefallen. Und obgleich ich sehr schwer kämpfe, gibt es keinen Weg, wie ich mich retten könnte. Wenn du mich jedoch gütigerweise heraushebst und mich als eines der Staubkörnchen an deinen Lotusfüßen befestigt, so wird mich das retten. In diesem Sinne sang auch Bhaktivinoda Thakur: Anadikarama phale padibavarnavajale Tadibarenadeki upaya. Mein lieber Herr, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich aus irgendeinem Grund in diesen Ozean der Unwissenheit gefallen bin. Und nun kann ich keinen Weg finden, mich zu retten. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, dass jeder für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Wenn ein individuelles Lebewesen ein reiner Geweihter Krishnas wird, wird es daraufhin aus dem Ozean der Unwissenheit erlöst. heap of books. So, Hare Krishna, bevor ich anfange zu sprechen, möchte ich zwei kurze Dinge bekannt geben. Ich bin hier angekündigt mit einem Werk, das Bhajan Rahasya, was zugegebenermaßen mein Lieblingswerk schon über viele Jahre ist. Es ist so, dass ich einfach aufgrund dieser letzten Tour in Makedonien nicht die Möglichkeit gehabt habe, mich also aus dem Bhajan Rahasya etwas vorzubereiten, wo ich mich sicher fühlte, das in diesem Kreise darzubringen. Das Bhajan Rahasya ist ein sehr, sehr tiefes Werk und Rahasya heißt wirklich ein tiefes Geheimnis und ich hatte mir vorgenommen, 10 Tage daran zu arbeiten, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, selbst im letzten Tag war ich noch mit dem Präsidentschaftsanwärter von Makedonien bis, ich glaube, 11 Uhr zugange und da habe ich noch gepredigt bis 2 Uhr morgens, waren unglaublich nice Leute da. Und so gab es also in der ganzen Zeit kein Zeitpunkt. Ich habe aber einen entscheidenden Juwel aus dem Bhajan Rahasya für euch rausgerettet. Und ich glaube, dass das euch sehr freuen wird. Den zweiten Punkt, den ich gerne hervorheben möchte, bevor ich anfange, ist diese unglaubliche Erläuterung. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen in der Lage wart, euch ganz und gar zu konzentrieren, denn manchmal ist man noch ein bisschen, sagen wir mal, noch nicht so voll in Gang. Prabhupada sagte hier etwas, was mich sehr tief berührt hatte. Er sprach davon, obwohl sich die Menschen wirklich sehr bemühen, in dieser Welt irgendwie zurechtzukommen und sich einzurichten, ist doch die einzige Hilfe, die wir finden können, Krishna. Er gab das Beispiel von Schwimmern in einem Ozean, die sich nicht wirklich gegenseitig helfen können, weil sie alle schwimmen und in der gleichen Situation sind. Ein jeder muss daher allein mit den Elementen der Natur ums Dasein kämpfen. Die einzige Hoffnung, gut, dass es Hoffnung gibt, besteht deshalb, wie Krishna uns rät, darin, sich ihm hinzugeben. Denn er kann einem helfen, dem Ozean der Unwissenheit zu entkommen. Sri Chaitanya Mahaprabhu betete deshalb, O Krishna, geliebter Sohn Nanda Maharaj, ich bin doch dein ewiger Diener, aber irgendwie bin ich in dieses Meer der Unwissenheit gefallen und obgleich ich sehr schwer kämpfe, gibt es keinen Weg, wie ich mich retten könnte. Wenn du mich jedoch gütigerweise heraushebst und mich als eines der Staubkörnchen an deinen Lotusfüßen befestigst, so wird mich das retten. Prabhupada fährt fort zu sagen, wir sollten uns ins Gedächtnis rufen. Ja, mal schön zu hören, wie das in Englisch sagt. We should remember wahrscheinlich. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, dass jeder für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Wenn ein individuelles Lebewesen ein reiner Geweihter Krishnas wird, wird es daraufhin aus dem Ozean der Unwissenheit erlöst. Vor ein paar Wochen hörte ich mehr oder weniger ungeplant eine Vorlesung von Srila Prabhupada. Ich hatte also nicht diese spezifische Vorlesung herausgesucht und aß dabei Prasadam und kam dann ganz am Ende der Vorlesung, merkte schon, dass es jede Sekunde zu Ende, da sagte Prabhupada plötzlich etwas, was genauso wie dieser Purport ganz tief in meine Seele hineinsprach. Er sagte, wirkliche Intelligenz im Leben ist es, sich irgendwie auf die Stufe des Krishna-Bewusstseins zu erheben. Und dann sagt er, man sollte in diesem Leben, in Bhava, das ist ein Zustand der ekstatischen Liebe, gefestigt sein und selbst noch im Augenblick des Todes im Bhava bleiben. Das heißt, im Zustand der Liebe zu Krishna sterben. Das ist wirkliche Intelligenz. Jeder ist alleine verantwortlich für dieses Projekt. Sicherlich helfen einem liebe Freunde, Ehepartner, sagen wir mal Klassenkammer, Studienkollegen und auch Tempelbewohner dabei. Aber es bleibt doch ein Projekt, was im eigenen Inneren stattfinden muss. Ich möchte euch, bevor ich jetzt wirklich anfange, eine letzte Begebenheit berichten, die mich in diesem Zusammenhang sehr ansprach, ganz persönlich ansprach. Diese Vorlesung, die ihr gleich hören werdet, wird nämlich eine Vorlesung sein, in der viel von meinen persönlichen Erkenntnissen drin ist. Es war damals, als wir nach Gangotri gingen. Shrishtikata Prabhu war damals dabei und wir gingen ziemlich für uns, weil es ein langer Weg war und man sich so auch so ein bisschen zerstreute, also so auseinanderzog, glaube ich, und weil es eben auch wichtig war für jeden Einzelnen, so ein bisschen für sich zu sein. Und wir gingen dann an einem Ort vorbei, ich war damals alleine, es war so ein Birkenhain, so kann ich mich noch erinnern. Es war in der rechten Talseite. Hatte sein Liederbuch dabei und sang schöne Lieder. Und während ich so sang, fiel plötzlich mein Blick, der so und so die ganze Gegend, die sorgsam musterte, in das Tal hinein. Und dort sah ich unterhalb eines Baumes etwas, was ich zuerst einmal als einen still dastehenden Fels ausmachte. Aber als ich näher schaute, sah ich, dass es ein Mensch war, der sehr, sagen wir mal, lange Haare hatte, eine Decke über sich geworfen, und der dort unter einem Birkenbaum saß. In dem Augenblick, wo ich ihn sah, fiel plötzlich ein versteckter und sehr genau gezielter Sonnenstrahl auf diesen Eremiten, der dort saß, diesen Einsiedler, und erleuchtete ihn wie mit einem Spott. Und ich sah in diesem Augenblick, dass er sehr bewegt war von irgendetwas und ihm Tränen das Gesicht herunterrollten. Er sah mich nicht, er war da auch ganz alleine in einer stillen Meditation vertieft. Ich weiß noch, dass mich das sehr, sehr berührte damals. Ich musste mich setzen und über mein Leben nachdenken. Und besonders über dieses eine Projekt, von dem Prabhupada heute in der Erläuterung gesprochen hat. Nämlich diesen Weg, den letztendlich jeder alleine gehen muss. Diesen Weg der Vertiefung. Dieser Einsiedler, wir haben dann später noch Einsiedler getroffen. Und dort oben, der eine war mal ein Professor gewesen an der Universität von Kalkutta und hatte dann diesen Weg gewählt. Einen anderen hatten wir getroffen, der ein Export-Import-Kaufmann war, in London auch noch, also eine indische Herkunft. Und mir fiel sehr auf, als ich das sah, wie diese Menschen tatsächlich ganz bewusst den Weg gegangen waren, und dieses Projekt angenommen hatten, auch allein. Die lebten ja wirklich in der Einsamkeit. der Bergeinsamkeit des Himalayas, um dort diesen Zustand der Vertiefung zu erlangen, dieses bewusst erfahrenen und gelebten Kontaktes zu Krishna. Obwohl wir in einer Gemeinschaft das Krishna-Bewusstsein praktizieren und sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass wir Gemeinschaft haben, ist es wichtig, dass jeder Einzelne für sich innerhalb dieser Gemeinschaft an diesem Projekt der Vertiefung in Krishna arbeitet. Die Gemeinschaft ist sicherlich förderlich, wenn wir uns auf die Gemeinschaft einlassen können und uns inspirieren lassen von anderen Devotees. Doch letztendlich fliegt jeder oder geht jeder seinen Weg alleine. Ich möchte euch gerne einen Text jetzt vorlesen aus der Bhagavad Gita, wo von diesem Projekt an Krishna zu denken und in Krishna vertieft zu sein, gesprochen wird. Mayeva mana tatsva mayi buddhim niveshaya nivashishyasi mayeva atautvam nasamshaya. Richte deinen Geist einfach auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige all deine Intelligenz mit mir. So wirst du ohne Zweifel immer in mir leben. Die Acharyas erklären, dass dies ein Vers ist, der den Pfad des spontanen, hingebungsvollen Dienstes beleuchtet, bei dem der Hauptschwerpunkt in der Versenkung des Geistes liegt, der Versenkung des Geistes in die höchste Persönlichkeit Gottes. Krishna sagt, so wirst du ohne Zweifel in mir leben. Und Prabhupada erklärt dazu etwas, was sehr, sehr schön ist. Ein Gottgeweihter lebt nicht auf der materiellen Ebene. Er lebt in Krishna. Der heilige Name des Herrn und der Herr selbst sind nicht voneinander verschieden. Wenn daher ein Gottgeweihter Hare Krishna chantet, tanzen Krishna und seine innere Energie auf der Zunge des Gottgeweihten. Wenn er Krishna Nahrung opfert, nimmt Krishna diese Speisen direkt an. Und der Gottgeweihte wird krishnaisiert, indem er die Überreste isst. Jemand, der sich nicht in solchen Diensten beschäftigt, kann nicht verstehen, wie dies möglich ist. So, hier wird also der Punkt hervorgehoben, dass wir durch unser Denken und Meditieren über Krishna tatsächlich in der Lage sind, nicht mehr, also die materielle Ebene zu verlassen, die fünf Sinne der Wahrnehmung, die fünf Arbeitssinne, die fünf Objekten der Sinne, der Geist. Selbst den Geist können wir verlassen, den materiellen Geist, der das 16. Element darstellt. So, durch diese Versenkung in Krishna befinden wir uns also auf der Ebene der reinen Seele in ihrer wesensgemäßen Beziehung. Das heißt, wir leben in Krishna. Wir leben nicht in Abenteuer. Abenteuer heißt das Dorf hier. Einmal wurde Prabhupada in diesem Zusammenhang in New York von einer so besorgt klingenden Dame angesprochen, die so ein bisschen, die so mit Prabhupada so plauderte über Eichhörnchen, ging es zuerst, und Prabhupada sagte, dass es auch in Indien Eichhörnchen gäbe, nur wären die amerikanischen viel fetter oder wohlgenährter, würde man vielleicht höflicher sagen, und so weiter. Und plötzlich, ich weiß nicht genau, was den Auslöser für diesen Kommentar von Prabhupada bildete, also ich weiß nicht, was die Lady gesagt hatte, plötzlich sagte Prabhupada, ich lebe nicht in Amerika. Die Dame fragte noch einmal nach, was? Wir sind aber doch in New York. Die Konversation stand in fand also in New York statt. New York ist in Amerika. Nein, sagte Prabhupada, ich bin nicht in Amerika. Er wiederholte nochmal seinen Punkt. Und dann sagte er mit einer Stimme, in der so ein bisschen seine innere Anteilnahme mitschwang, ich lebe in Vrindavan. Der Tanga Prabhu, ich habe dich noch nie schlafen gesehen, aber heute Morgen ist es mir das erste Mal gelungen. Du siehst sehr friedlich aus. Also. Hare Krishna, also richtig sehr friedlich, sehr anziehend in einer Weise auch. So, Prabhupada sagte, ich lebe immer in Vrindavan. Und dann sagte er so intensiv, denn ich denke immer an mein Vrindavan. Und dadurch bin ich nicht in Amerika. Das ist ein Beispiel für Vertiefung im hingebungsvollen Dienst. Ein Beispiel dafür, dass ein Devotee, der seinen Geist tatsächlich auf Krishna richtet oder auf Krishnas Dham, auf Vrindavan, nicht wirklich mehr auf der materiellen Ebene zu Hause ist. Es ist deswegen ein großer Fehler, wenn man Devotees auf materielle Weise beurteilt, insbesondere große Devotees. Dieser Fehler bringt einen dazu, dass man selber auf die materielle Ebene kommt. Ein Devotee, der vertieft ist in Krishna, lebt nicht bei uns. Er lebt wohl mit uns, aber er lebt nicht auf der gleichen Ebene, auf der wir sind. Und das ist was etwas sehr Erhabenes und etwas sehr Schönes und bildet eine Einladung an uns alle. Dietmar, du hast mich auch heute mit einem sehr schönen, ausgeruhten Gesicht begrüßt. Sehr schön. Ich muss ich vielleicht ein bisschen intensiver sprechen, aber ich werde ein intensives Thema gleich ansprechen. So, der Devotee hat diese Einladung, dass er zu jedem Zeitpunkt in seinem spirituellen Leben sich bewusst dafür entscheiden kann, auf die spirituelle Ebene zu gehen und auf der spirituellen Ebene zu leben. Im Jiva Dharma macht Bhaktivinoda Thakur einen interessanten Vergleich. Er sagt, das Lebewesen ist wie ein Fisch, welches sich in einem Fluss befindet und entscheiden kann, ob es zum linken Flussufer oder zum rechten Flussufer schwimmen möchte. Das heißt, dem Lebewesen steht die Wahl offen, sich für die materielle Ebene zu entscheiden, das materielle Dasein, oder für das spirituelle. Und diese Entscheidung kann stattfinden innerhalb von einer Sekunde. Innerhalb einer Sekunde kann ein Devotee, wenn er tief genug das Krishna-Bewusstsein versteht, und jetzt kommt die zweite Bedingung, wenn er es auch akzeptiert, sich Krishna zu ergeben, kann er auf die spirituelle Ebene kommen. Und über die Jahre, in denen ich jetzt Krishna-Bewusstsein lebe, muss ich euch sagen, dass das eines der ermutigendsten Tatsachen in meinem spirituellen Leben bleibt und auch eines der ermutigendsten Erfahrungen im spirituellen Leben ist. Diese Möglichkeit, diese unglaubliche Freiheit, sich wirklich umzuschwenken und auf die spirituelle Ebene zu kommen. Wodurch das möglich ist, ist durch das Thema der Vertiefung ins Krishna-Bewusstsein. Ich habe jetzt ein Projekt abgeschlossen, ein Interviewprojekt, wo ich meine Gottbrüder interviewe und sie frage nach ihrem Geheimrezept. Es ist in diesem Kreis kein Geheimnis, dass ich einen sehr guten Freund in Radhanath Maharaj gefunden habe und oft mit ihm über tiefe spirituelle Themen zusammensitzt, meistens tief in der Nacht, wenn niemand mehr vor der Tür steht. Und ich habe ihn einmal gefragt, was ist in deiner Ansicht und auch deiner Erfahrung her der essentielle Punkt für in deinem Krishna-Bewusstsein? Und es kam also wie aus der Pistole geschossen. Normalerweise denkt er viel nach über die Fragen, die wir besprechen, aber in diesem Augenblick kam es wieder aus, also ganz, es war sofort da die Antwort. Es war nicht etwas, worüber er nachdachte. Er sagte, die Vertiefung in Krishna, das ist der Knackpunkt, um den es geht im Krishna-Bewusstsein. Es wird ein Beispiel gegeben von unserem Geist. Der Geist, darüber hatten wir auch in der Vedenakademie gesprochen, lässt sich vergleichen mit flüssigem Wachs. Und die Dinge, über die wir nachdenken, mit einer Form, in die dieses Wachs hineingegeben wird. Wenn wir hier Wachs nehmen würden und es in die Kalatal-Form hier hineingießen würden, würde das Wachs nach ganz natürlich die Form der Kalatal annehmen. Wenn ich es ganz vollfülle, könnte ich es nachher wegtrennen und hätte eine Kalatal aus Wachs, die natürlich zum Spielen nicht tauglich wäre, aber die Form ist da. Genauso wird unser Geist geformt durch das, was wir täglich in unserem Leben lernen, denken. Das, was unsere Gedanken ausmachen, führt zu einer feinstofflichen Form im Geiste, einer mentalen, subtilen Form, die da ist. Und für Menschen, die ein wenig feinfühlig sind, ersichtlich sind. Solche Menschen brauchen uns nur anzusehen und können tatsächlich durch den Blick her sehen, an was wir immer denken. Manchmal ist einem diese Kraft gegeben auf Sanketan, auf der Buchverteilung. Wenn sich ein Devotee darauf fixiert, jemandem ein Buch zu geben und er weiß, zunächst einmal muss er den Menschen ansprechen, dass der stehen bleibt und sich mit ihm auseinandersetzt. Manchmal sieht man das als Devotee, dass, oh, Sie sind bestimmt ein Lehrer. Habt ihr das schon mal gesehen? Da ist irgendwas, was man sich nicht erklären kann, normalerweise, was dich zu der Annahme führt, das ist ein Lehrer. Und oft ist man richtig. Was man da wahrnimmt, ist nichts anderes als die feinstoffliche Form des Geistes. Und wenn man das eben schult, zum Beispiel manche Prediger machen private Übungen mit ihrem Geist, um Sachen rauszufinden bei anderen, dann kannst du brauchst nur jemanden anzuschauen und du siehst dann die feinstoffliche Form, das heißt sein Wachsgeist. Wachs meine ich jetzt als eine Beschreibung, nicht als ein Schimpfwort. Man könnte vielleicht nicht glücklich sein mit einem Geist, der wie Wachs ist, der sich immer anpasst. Also, nee, das geht mir nicht um eine Wertung des Geistes, sondern es geht mir um eine Funktion des Geistes, nämlich, dass er die Form dessen annimmt, womit man sich beschäftigt. Viele Devotees in der westlichen Welt wissen, wie bestimmte Orte förderlich sein kann, seinen Geist in Krishna zu vertiefen. Sie wissen aber auch, wie bestimmte Orte nachteilig wirken. Gerade wenn man von Vrindavan zum Beispiel zurückkommt oder von Mayapur zurückkommt, ist man sehr aufgeladen in Krishna-Bewusstsein. Deswegen möchte ich euch alle raten, Anandini genau zu studieren. Im Augenblick kann Anandini uns des Krishna Ananda verpassen, weil sie ist noch aufgeladen von dem heiligen Darm. Sie kommt gerade von da und wir alle wissen, wie es uns geht, wenn wir aus diesem heiligen Darm dann rauskommen und nach einer Woche, zwei Wochen, vielleicht erst nach einem halben Jahr, aber dann irgendwann so ein bisschen diese westlichen Formen wieder annehmen in unserem Geiste. Viele Devotees erhoffen sich bei solchen Festivals wie dem Sangam Mela, dass ihr Geist Krishna bewusst geprägt wird. Ich möchte euch deswegen auch unbedingt bitten, nehmt es als eine Möglichkeit wahr, eine wichtige spirituelle Übung und wichtige Therapie. Mir ist heute Morgen aufgefallen, dass viele von euch den großen, also bei der Mangal Arati dabei waren. Ich fand das sehr, sehr nice, dass ihr euch entschlossen habt, am Programm teilzunehmen. Das ist der wirkliche Nutzen eines solchen Besuches in so einem Tempel, dem Geist eine neue Form zu geben. Und dazu ist die Mangal Arati da. Die Mangal Arati heißt, Radha und Krishna trennen sich, nachdem sie die Nacht verbracht haben, und gehen jeweils nach Nandagram oder Vashana oder wie heißt das, Yatipura, wo man gar nicht drüber sprechen will, zurück, nicht? Und wir begrüßen sie, wir wecken sie auf mit der Mangal Arati, und nehmen eine glücksverheißende Darshan von ihnen, nicht? Und so sollten Devotee diese Zeremonien bewusst erfahren. Und wenn wir schon den Tempel besuchen, dann brauchen wir nicht zu schlafen unbedingt als unser Hauptziel. Das war jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, wofür ich immer so schwere Kritik erhalte. Also dann ist es gut, an diesen Programmen auch teilzunehmen und sich da einzurichten, denn es wird eine richtige Formgebung des Geistes stattfinden. Eine Art Therapie, könnt ihr dir ja sagen. Eine spirituelle Therapie. So. Also, in den Heiligen Schriften wird ein interessanter Zusammenhang gebracht, was es bedeutet, sich zu vertiefen. Bei der Vertiefung kommt man zu einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema, in das man sich vertieft. Und durch diese Beschäftigung mit dem Thema, in das man sich vertieft, wird der Geist eine Art Angleichung erfahren an dieses Thema oder an bestimmte Persönlichkeiten, die besprochen werden. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur gibt hierfür ein interessantes Beispiel, was ich euch sehr gerne vorlesen möchte. Er spricht von einer Vorlesung über das Ramayana, wo ein Devotee hörte, wie Hanuman sich zusammenkauerte und dann von dem indischen Subkontinent, also von dem Südspitzel in Indiens, rübersprang nach Lanka. Und er war wohl so an ein Hanuman-Bhakta, dass ihn das so erfasste und so mit Spannung erfüllte, dass er, als er daran dachte, auch anfing loszuspringen. Ich lese es euch gerne mal vor, den Text. Einmal, als das Ramayana erzählt wurde, in einer Versammlung von Devotees, fing der Erzähler an, Hanuman zu beschreiben, wie er sich gerade fertig machte, über den Ozean zu springen. Als ein Devotee, der das hörte, so absorbiert wurde in dieser Erzählung, sprang er selber auf in der Mitte von allen anderen und fing an, ohne Scheu und Zögern herumzuspringen. Normalerweise würde man das als eine Störung ansehen, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Adi Shesh plötzlich anfangen würde, ohne Scheu und ohne Zögern herumzuspringen. Hanuman Kijay! Aber einfach nur so herumzuspringen. Aber wenn Adi Shesh herumspringt mit der echten Hanuman Baba in seinem Herzen, würden wir beglückt sein und applaudieren und sagen, Sadhu, Sadhu, sehr gut. Es würde keine unliebsame Unterbrechung sein. Sanatan Goswami beschreibt das im Brihat Bhagavatamrita. Und nun, Man könnte sagen, vielleicht hat ja der Devotee, war das eine Muskelaktivität. Also man könnte einen Zweifel andeuten. Vielleicht haben sich die Muskeln zusammengezogen aufgrund irgendeiner Sache. Und es war vielleicht nicht eine Frage des Geistes. Da es aber im Krishna-Bewusstsein um den Geist geht, will Vishwanatha Chakravarti Thakur erläutern, dass wirklich der Geist, der versenkt ist im Krishna-Bewusstsein, Erstaunliches machen kann. Und muss jetzt ein zweites Beispiel zitieren. Das Beispiel, was er zitiert, ist von einem Schauspiel. Und mit diesem zweiten Beispiel kommen wir sehr dem Thema der Vertiefung nahe. In einem Schauspiel ist es ja so, dass versucht wird, mit einem guten Theaterstück eine Szene zu schaffen, in der sich der Zuschauer oder in die sich der Zuschauer vertiefen kann. Ein gutes Theaterstück ist dann erfolgreich, wenn derjenige, der, zuschaut, tatsächlich anfängt, die Emotion zu verspüren, die die Zuschauer, die Dramaturgen dort auf die Bühne bringen wollen. Das ist natürlich dann am ehesten möglich, wenn es den Schauspielern gelingt, selber diese Emotionen zu verspüren. So, es gab nun ein Schauspiel, in dem der Schauspieler, der Dasharath spielte, so in die Rolle von König Dasharath hineinkam, dass es zu einer völligen Vertiefung bei ihm kam. Dasharath hatte, ich will jetzt nicht so ausführlich erzählen, warum, hatte durch ganz unglückliche Zusammenhänge seinen Sohn Ramachandra vor dessen Krönung in den Wald verbannt. Und es geschah gegen seine Absicht und gegen seinen Willen, weswegen er sich das unglaublich zu Herzen nahm. Und als Ramachandra dann tatsächlich in Baumrinde gekleidet, das Königreich verließ, um in den Wald zu gehen, verstarb König Dasharath mit dem Silben Rama auf den Lippen. Es nahm ihn so mit, dass er verstarb. So, Vishwanatha Chakravarti Thakur bezieht sich auf dieses Beispiel. In ähnlicher Weise kam es vor, dass ein Schauspieler, der die Rolle von König Dasharatha spielte, tatsächlich auch starb, als er hörte, dass Rama in den Wald gegangen war. Der war auf seinem Schauspielbett da, nicht? Und ihn überkam das so stark. Mensch, jetzt geht Rama in den Wald, nur weil ich dazu gezwungen wurde, diese unglückselige Verfluchung auszusprechen oder diesen Bann auszusprechen. Er muss jetzt 13 Jahre im Wald verbringen und verstarb. So, Hare Krishna. Das ist die Richtung, in die der Devotee hineingeht. Natürlich geht es bei uns nicht um Sterben und so weiter, aber es geht bei uns in diesem ganzen Krishna-bewussten Vorgang um die Vertiefung des Geistes. Wir müssen unser Leben so einrichten, das ist eine Frage unseres Managements, unseres Zeitmanagements, des richtigen Zeitmanagements, dass wir tatsächlich unseren Geist mit Krishna beschäftigen können, und zwar auf eine Weise, wo wir absorbiert werden, wo wir vertieft werden, wo tatsächlich im Geist eine Formprägung geschieht. Wie das jetzt zu machen ist, hat Srila Prabhupada in der Einführung der Bhagavad Gita einmal erläutert. Und ich möchte euch das jetzt natürlich finden. Hoffentlich gelingt es. Ja doch. Prabhupada fragt, wie ist dies möglich? Es geht hier darum, sich ununterbrochen an Krishna zu erinnern. Prabhupada sagte vorher, deshalb müssen wir uns darin üben, uns immer 24 Stunden am Tag an Krishna zu erinnern, indem wir seinen Namen chanten und unser Leben so einrichten, dass wir uns ununterbrochen an ihn erinnern können. Habt ihr schon mal versucht, öfters am Tag an Krishna zu denken? Ich glaube, meistens ist es so, wie bei vielen Devotees, dass der Gedanke von Krishna irgendwie automatisch kommt, zum Beispiel in einer Situation, wo wir, sagen wir, ein Bild von Krishna sehen oder wo wir einen Devoti sehen, plötzlich auf der Fußgängerstraße und wir erinnern uns an Krishna oder vielleicht in einer Vorlesung, die wir hören oder während wir lesen. Aber habt ihr euch mal versucht, euch ständig an Krishna zu erinnern? Wenn man das also bewusst macht, bewusst herbeiführt. Das ist nicht so einfach. Prabhupada sagt deswegen, wie ist dies möglich? Beantwortet die Frage, die Acharyas geben das folgende Beispiel. Wenn sich eine verheiratete Frau zu einem anderen Mann oder ein verheirateter Mann zu einer anderen Frau hingezogen fühlt, ist diese Beziehung sehr stark. Ich möchte jetzt nicht unsere verheirateten Grihastas fragen, ob das ihnen schon mal vorgekommen ist im Herzen. Das wäre ein bisschen privat, aber ich glaube, wir können uns vorstellen, wie das jemanden geht. Der lebt in einer festen Beziehung und plötzlich entdeckt er, dass die Liebe, die er für jemand anderen, also einer Frau oder einem Mann außerhalb dieser Beziehung, der da steht, dass die viel stärker ist als die zum eigenen Partner, dann ist das eine sehr starke Sache. In einem solchen Zustand denkt man ständig an den Geliebten oder die Geliebte. Die Frau, die mit ihren Gedanken ständig bei ihrem Geliebten weilt, denkt ständig daran, mit ihm zusammenzukommen, selbst während sie ihre Haushaltspflichten erfüllt. Ja, sie geht ihren Pflichten sogar noch sorgfältiger nach, damit ihr Ehemann bloß keinen Verdacht schöpft. Ebenso sollten wir uns ständig an den höchsten Geliebten Sri Krishna erinnern und zur gleichen Zeit unseren materiellen Pflichten gewissenhaft nachkommen. Und jetzt bringt Prabhupada es auf den Punkt. Dazu ist ein starkes Gefühl der Liebe notwendig. Wenn wir für den höchsten Herrn starke Liebe empfinden, wird es uns möglich sein, unsere Pflicht zu erfüllen und uns zur gleichen Zeit an ihn zu erinnern. Und diese Liebe zu Krishna, diese Sache zu entwickeln, das ist das ganze Thema des Krishna-Bewusstseins. Deswegen ist das Hören über Krishna und Chaitanya Mahaprabhu, wie gestern hatten wir so nice gehört, sehr, sehr wichtig für uns. Ich wollte hier noch eine. Srila Prabhupada, spiritueller Meister, sagt zu diesem Vers: Wenn eine Frau, die völlig vertieft ist in die Liebe zu einem anderen Mann, weiter ihren Haushaltspflichten nachkommt, so bleibt sie weiterhin verheiratet, während sie ihre Tage damit zubringt, an ihren Geliebten zu denken und sich daran zu erinnern, was für Freuden die Vereinigung mit ihm herbeigeführt hat. Genauso ist es bei dem spontanen Devoti. Er führt äußerlich die äußeren Regeln und Regulierungen aus, die zu seinen Vanashram-Pflichten gehören, während er innerlich den Wohlgeschmack von Krishna spielen kostet. Somit täuscht er die dummen Betrachter. Also er ist ganz woanders. Der Dienst zum Herrn, den solche Vaishnavas ausüben, dieser Dienst entspricht einem Standard, nämlich dem Standard von das ist jetzt so kompliziert ausgedrückt, ich muss es einfach sagen. So Krishna zu dienen bedeutet, eine Klugheit im Bhajan zu entwickeln. Ein Devotee wird klug sein, clever, wie es hier heißt. Er wird seine inneren Gefühle nicht unbedingt preisgeben, aber er weiß und er ist ständig damit beschäftigt, diese inneren Gefühle für Krishna zu kultivieren. Was primär darin dadurch geschieht, dass er wirklich sich mit Krishna, sein Geist mit Krishna beschäftigt. Durch das Chanten, durch das Hören über Krishna. Der Devotee wird aber nicht chanten wie ein Automat. Der Devotee wird auf dieser Stufe wirklich versuchen, tiefer zu gehen. Ich möchte euch diesen Vorgang des Tiefergehens anhand von 5 Stufen, die in den Schriften gegeben werden, darstellen. Für diejenigen von euch, die sich gerne Notizen machen während Vorlesung, ist dies sicherlich der richtige Zeitpunkt, eine Notiz zu nehmen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, tiefer zu gehen. Wir schreiben gerade ein Buch, das heißt Name Rahasya, wo es darum geht, tiefer in das Geheimnis des heiligen Namens einzudringen. Aber hier und heute möchte ich über das Studium der Schriften sprechen. Es gibt viele von euch, die lesen in heiligen Schriften. Für die wird diese Empfehlung sehr willkommen sein, weil sie einem hilft, nicht einfach nur so zu lesen, wie in der Augenschule, wo man die Augen so bewegt. Das nennt man Sketching, habe ich jetzt gelernt. Man geht also so. So, man muss sich vorstellen, man hätte in der Nase, man hätte einen Feder und federt jetzt alle Buchstaben entlang. Dann geht das, Sketching nennt sich das, aber der Geist macht so mit dem Sketching beschäftigt sein, dass man überhaupt nichts wahrnimmt von dem Thema. So, die erste Stufe ist einfach nur Adhyayana. Adhyayana heißt die Schrift regelmäßig zu studieren, die Heilige Schrift. Die zweite Stufe ist Bodha zu praktizieren. Oder Bodhayana. Bodha heißt, du versuchst innezuhalten und zu verstehen, was du gerade gelesen hast. Die dritte Stufe heißt Manaha. Manaha, du begibst dich in Meditation und versuchst über das Thema zu meditieren. Die Vodis haben mir gestern gesagt, dass sie, als sie über Chaitanya Mahaprabhu gehört hatten, tatsächlich den Eindruck hatten, Chaitanya Mahaprabhu für kurze Zeit im Inneren ihres Herzens tanzen zu sehen. Das ist Meditieren, Manaha. Prabhupada hat, gestern hörte ich eine Vorlesung, wo Prabhupada sagte, man sollte das Bild von Krishna in seinem Herzen tragen, entweder die Detis oder ein Bild. Am Anfang sagt er, und dann wird man Krishna immer im Herzen wahrnehmen, wenn man das praktiziert, diese Meditationsübung. Die vierte Übung beim Lesen der Schriften, nach dem Meditieren kommt Anjan. Anjan heißt, dass du das Thema, was du liest, in deinem Herzen bewegst, absorbierst, dass du es vertiefst. Das mag bei manchen Texten einfacher gehen. Neulich in Skopje hatte ich einen Augenblick Zeit und las im 6. Kanto, wo gesagt wurde, etwas, was gerade mein Leben betraf, anderen zu helfen, ist die wirkliche Aktivität von Vaishnavas. Und da hatte Prabhupada eine sehr schöne Erläuterung dazu geschrieben, wo er sagte, dass ein Vaishnava sich darin übt, so zu denken, dass er sich freut, wenn andere Fortschritte machen und traurig sind, wenn sie keinen Fortschritt machen. So, natürlich konnte ich über dieses Thema sehr gut nachdenken, weil ich gerade predigte. So, es gibt manche Themen, die sind einfacher im Herzen zu absorbieren und andere Themen sind bestimmt schwieriger. Wenn du zum Beispiel über die 16 Elemente dich absorbierst, müsstest du ein Wissenschaftler sein, um Freude daran zu haben. Und der letzte Schritt bei dem Studium der Schriften ist Anubhavam, dass man im Herzen eine Erfahrung macht von dem Thema. Man kann jedoch diese Erfahrung nur machen durch einen gewissenhaften Sadhana. Sadhana heißt die Praxis, die du wählst, durch die du eine Erfahrung machst von dem Thema. Wir haben zum Beispiel einen Bhakti-Sadhana, durch den wir im Herzen die Erfahrung von Liebe machen wollen. Bhakti zu Krishna. Es heißt auch, dass du eine Erfahrung machst von den spirituellen Themen, die du liest, wenn du einfach predigst. Hat jemand von euch das schon mal erfahren? Dass man über etwas spricht, was man gelesen hat, und plötzlich öffnet sich das Thema und man sagt, wow, so ist das zu verstehen. Mitten beim Predigen merkt man plötzlich, dass der wirkliche Nutznießer nicht der Mensch gegenüber ist, sondern man selber eine Erfahrung wirklich macht. Das ist Pratscha, heißt das, das Predigen. Wer im Predigen vertieft ist oder etwas mitmacht, kann sehr leicht eine Erfahrung machen. Gut, das waren die 5 Stufen, die man beim Shastra-Studium anwenden sollte. Studier die Schrift, verstehe sie aber auch und vor allen Dingen meditiere. Dann absorbiere das Thema in deinem Herzen, lass es verdaut werden, nicht? Und schließlich mach die Erfahrung von dem Thema in deinem Herzen durch einen unterstützenden Sadhana, den du tust, eine Praxis. Manche Devotees sagen, Prabhupada hat eine, anyways, darf ich jetzt nicht sagen, das ist zu subjektiv, diese Wahrnehmung. Ja. Gut, das war also, und ich möchte euch wirklich bitten, diesen Punkt, euch Gedanken darüber zu machen und einfach darüber nachzudenken, wie kann ich mich vertiefen? Krishna-Bewusstsein ist letztendlich eine subjektive Wissenschaft. Subjektiv heißt, was geschieht bei dir, in deinem Herzen? Und so weiter. Manchmal, weil wir in einer Institution Krishna-Bewusstsein praktizieren, kann es vorkommen, dass wir sehr beschäftigt sind mit dem Thema der Institution, die entweder gut klappen oder nicht so gut klappen oder überhaupt nicht klappen. Aber Krishna-Bewusstsein ist nicht ein objektives Studium von anderen Menschen oder Institutionen, sondern es geht um eine sehr subjektive Sache. Was geschieht in deinem persönlichen Herzen, in deinem Bewusstsein? Und das verdient unsere größte Aufmerksamkeit und unseren Sadhana, unsere Praxis. Ich möchte heute mit einem Zitat beenden von Srila Prabhupada. Den Geist immer mit Krishna zu beschäftigen, das bedeutet, dass er ein Devotee ist. Devotee bedeutet nicht, dass er plötzlich 4 Hände hat oder 4 Beine. Also er redet, glaube ich, zu Leuten, die sich fragen, wie wird man ein Devotee? Also es ist keine äußere Veränderung. Es geht auch nicht um die Veränderung der Frisur oder so. Also es geht nicht um diese Dinge. Also Prabhupada ist einfach unimitierbar. Devotee bedeutet nicht, dass er 4 Hände hat oder 4 Beine. Nein! Die Hände und Beine bleiben die gleichen. Aber seine Art des Denkens ist anders. Devotee bedeutet, dass er nicht mehr abhängig ist von seinem Land, von der Hautfarbe oder der Religion oder den Umständen. Devotee bedeutet der Geist. Jemand, der immer über Krishna, an Krishna denkt oder über Krishna nachdenkt, ist ein Devotee. Das ist die erste Qualifikation für ein Devotee. Man mana bhava mat bhakto. Und Prabhupada beschließt es, das müssen wir üben. Stimmt, das muss geübt werden. Hare Krishna. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir diese Vorlesung gehört haben, sagen, na, das schaffe ich so und so nicht, da bin ich so und so noch nicht dran. Ich muss es im Augenblick gerade über die versiegenden Geldquellen in Deutschland nachdenken, den Euro und so weiter. Das geht mir im Augenblick auch so nebenbei gesagt. Wir müssen das Projekt erhalten und haben deswegen ein paar Euro-Gedanken manchmal im Geiste. Das ist klar, dass man in seinen Pflichten, die man ausübt, auch an diese Dinge denken muss. Aber gleichzeitig, wenn wir unser spirituelles Leben ernst nehmen wollen, dann steht es uns allen an, unseren Geist auf Krishna zu richten. Parallel dazu und den wirklichen Nektar des Krishna-Bewusstseins zu erfahren. Das wird sich auch wirklich zeigen darin, dass wir froh werden im Leben und glücklich sind im Leben, weil unser Geist tatsächlich eine Form bekommt, eine feinstoffliche Form, eine feinstoffliche spirituelle Form, wie ein Wachs, was in die richtige Form gegossen wird. Das ist eine Übung, die wie gesagt, das muss praktiziert werden. Da müssen wir uns entscheiden für das rechte Ufer oder sagen wir das linke Ufer, je nachdem. Ich möchte damit ausdrücken, wie ein Fisch, der im Fluss schwimmt, die Entscheidung trägt, wohin schwimmt er, ist es für uns wichtig, die Entscheidung zu treffen. Gehe ich auf die spirituelle Ebene? Hare Krishna. So, danke, dass ich habe ein bisschen überzogen. Das will ich mir tunlichst abgewöhnen in dieser Sangha-Mela, damit wir nicht in Schwierigkeiten kommen mit unserem ganzen Tag. Ich möchte euch noch einmal ganz demütig bitten, bitte lasst uns an diesem Programm gemeinsam teilnehmen. Einfach versuchen, morgens bei der Mangala-Arati dabei zu sein und gemeinsam zu chanten im Tempelraum. Heute hat Bhakta Alex eine fantastische Beleuchtung eingeschaltet zu dem Zweck, die Konzentrationsbeleuchtung. Das wird uns sehr, sehr gut tun. Wir werden dann wirklich, wenn wir diese Zeit, die wir jetzt miteinander haben, 4 Tage, werden wir viel Gelegenheit haben, unseren Geist zu prägen und zu formen. So. Hare Krishna. Ich würde vorschlagen, dass ich vielleicht ist eine kleine Frage da. Es ist immer so schön, mit einer Frage abzuschließen. Medinipati.
Ja.
Wie kann man da noch dabei an Krishna denken? Das stelle ich mir schwierig vor.
Es kommt drauf, ja, ich möchte diese Frage beantworten. Ich habe auch gerade über diese Frage nachgedacht in Makedonien und ein bisschen. Medinipati stellt fest, dass manche unserer Aufgaben, die wir erfüllen oder arbeiten, eine dermaßen starke Konzentration erfüllen, dass man wirklich mit all dem, was man an Konzentrationsfähigkeiten hat, da reingehen muss. Wie kann man dann gleichzeitig an Krishna noch denken? Kann ich mir auch vorstellen, wenn du am Tennisplatz herumschießt und den Ball unbedingt kriegen musst und man muss sich ja wahnsinnig konzentrieren. Stelle ich mir jetzt mal vor, wenn er da kommt mit 180 Stundenkilometern. Ja? 180 schon?
Manchmal 200.
Wow! Was für eine Konzentration. Da kannst du dich plötzlich noch ein Bhajan nebenbei studieren. Ist das eine Übertreibung oder? Ist das, kann man das gemessen worden anscheinend?
Ja.
So, ja, klar, das kann ich mir auch vorstellen, dass die das messen können. Und daran interessiert man selbst mich, wie schnell das geht. Es ist wichtig, dass du diese Tätigkeit dann, die du tust, in einen Zusammenhang stellst mit Krishna. Ich habe festgestellt, eines der größten Probleme, was wir westlichen Devotees manchmal haben, dass wir Tätigkeiten ausüben, von denen wir meinen, sie stehen nicht in Zusammenhang mit Krishna. Und die dann trennen von Krishna und die sind dann nicht mehr in diesem Zusammenhang. Und manchmal zweifeln wir an den Tätigkeiten und werden, wie soll ich mich ausdrücken, uns wird das zu viel, diese Tätigkeit auszuüben, weil wir irgendwie merken, es bringt mich weg von dem eigentlichen Feeling, was ich haben möchte als Devotee. Es ist wichtig, diese Tätigkeit in Zusammenhang mit Krishna zu stellen. Das ist wichtig für jeden Devotee. Und dazu muss er kreativ sein und sehen, wie er das tun kann. Es gibt manche Tätigkeiten, wo man das Ergebnis für Krishna gibt. Wenn du zum Beispiel deinen grafischen Zauberstab schwingst, ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Medini einen Zauberstab hat. Dagegen ist Harry Potter ein Waisenknabe, was Medini zaubert mit dem Computer. Unglaublich. Und dass man das dann irgendwie was produziert, ein Cover, und dann muss man das verschieben und das, dass man das also für Krishna tut, oder dass man das Ergebnis der Tätigkeiten gibt zu Krishna. Damit die Tätigkeit also in diesem Zusammenhang bleibt des Krishna-Bewusstseins, ist es wichtig, sogar vor Beginn, so sagen die Acharyas, dieser Tätigkeit zu denken. Das mache ich jetzt für Krishna. Das ist in meinem Leben natürlich vielleicht, denkt ihr, der hat einfach Reden, dieser arrogante Sannyasi, der hier die großen Reden schwingt. Aber es gibt manchmal Sachen in meinem Leben, das ist wirklich also zum Händeringen. Und man muss einfach sich dann bewusst werden, das tue ich für Krishna. Das mache ich jetzt für Krishna. Und nur für Krishna, sonst würde ich es nicht machen. Sonst würde ich sagen, Ade, du schnöde Welt, ich gehe in den Bhajan rein. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass du vorher dich entscheidest, das mache ich für Krishna. Und selbst wenn du dann in deiner Tätigkeit, in deinem Tätigkeitsbereich die Übersicht sicherlich also ganz da reingehen musst, und vielleicht jemand, der studiert zum Beispiel, da stelle ich mir das fest, der plötzlich die deutschen Philosophen studiert mit ihren Hebelgedanken. Also wo die was aushebeln, ein Problem, und auf eine andere Ebene hebeln. Man muss sehen, wie hängt das, wie bringst du das in Zusammenhang mit Krishna? Und dadurch, dass du das von vornherein Krishna realisierst, also in Zusammenhang mit Krishna bringst, erscheint der Gedanke Krishna viel häufiger. Ich mache in meinem Leben sehr unerfolgreich, ehrlich gesagt. Also mein Ziel ist so, wenn ich in einen Tempel komme, als erstes zu den Deities hinschmeißen und sagen, bitte, was immer ich sage, was immer ich tue, was immer ich für ein Beispiel gebe, lass dies in Dienst zu dir sein und in den Dienst zu den Vaishnavas. Und seitdem ich das bewusst mache, kommt plötzlich im Geiste eine Erinnerung, während man am Telefonieren ist und sich wieder das neueste Problem mit großer Freude anhören muss. Kommt der Gedanke dabei und man sagt, für dich, Krishna, will ich jetzt versuchen, das so gut wie möglich zu machen und mein Temperament in den Bereich des Förderlichen zu steuern, was anderen hilft. Ja, Hare Krishna. Also das ist meine Antwort, Medini. Ich habe viel darüber nachgedacht, weil es auch ein Thema ist, was, glaube ich, sehr, sehr relevant ist für uns im Westen. Gut, dann würde ich hier empfehlen, dass wir aufhören. Jetzt wollen wir mal sehen, wer ist unser Ansager? Du.